Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Guten Morgen, willkommen allerseits. Freuen Sie sich mit mir auf einen russischstämmigen deutschen Schriftsteller, der uns in den letzten Jahrzehnten so viel beigebracht hat in seinen Büchern über Russland und seine Menschen. Er hat uns zum Tanzen gebracht in seiner Russendisco, ist selbst zu einem Synonym geworden für russischen Witz und Humor. Aber jetzt ist auch für Wladimir Kamina alles anders geworden seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und darüber schreibt er in seinem neuen Buch Frühstück am Rande der Apokalypse. Wladimir Kamina ist bei uns im Studio. So viele kundige wie vergnügliche Bücher hat er uns geschenkt. Über Russland, die Kultur, das Wesen, die Mentalität. Seit er in Deutschland lebt, seit über 30 Jahren, ist Wladimir Kamina förmlich zum Botschafter seiner Heimat geworden. Auch zu einer Marke in allen Medien viel gefragt. Seit dem Februar 2022 umso mehr, aber ja, längst nicht mehr so lustig. Der Überfall auf die Ukraine hat auch sein Leben als deutscher Schriftsteller verändert. Und das und die ganze Lage reflektiert er in seinem neuen Buch Frühstück am Rande der Apokalypse. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kamina.
Guten Morgen. Ich halte diese andauernde apokalyptische Gespräche, die in Deutschland geführt werden, eigentlich schon für komisch. Weil gefühlt haben wir über nichts anderes geredet seit über einem Jahr, außer das Thema, woran wir letzten Endes zugrunde gehen, an der Wirtschaftskrise, an der neuen Seuchen oder an dem Klimawandel oder eben an dem sich immer weiter ausbreitenden Krieg. Dabei trinken wir Aperol Spritz und genießen die Sonne.
Auf jeden Fall, Herr Kamina, reflektieren Sie das auch sozusagen, das eine wie das andere. Aber das eine und dieser Überfall auf die Ukraine, der hat doch, wie Sie gleich am Anfang Ihres Buches schon klar machen, doch war ein Einschnitt auch für Sie. Sie sagten sogar am Anfang, ich schäme mich jetzt plötzlich. Wofür haben Sie sich geschämt?
Na, ich bin doch derjenige, wie Sie schon richtig sagten, der seit über 30 Jahren hier an jeder Ecke erzählte, wie großartig und kreativ Russland ist, was das für tolle Menschen, europäisch Denkende, also eigentlich so die wahren Europäer sind, auf dem richtigen Weg. Und dann passiert so etwas, so eine grausame Archaik bricht in ein vergnügliches Leben ein. Das war für meine Landsleute, also für die Russen genauso unvorsehbar, glaube ich, wie für die Ukrainer oder für die Europäer. Mhm. Und so beginnt mein Buch auch am Strand, wo wir Ende Februar 22 auf Kanaren Urlaub machen. Plötzlich beginnt der Krieg. Es findet eine Antikriegsdemo statt. Gleich neben dem Strand, wo ich dann mehrere ukrainische Frauen kennenlerne mit kleinen Kindern, die eigentlich im Urlaub dort waren, nichts mit hatten, am nächsten Tag schon zurückfliegen mussten nach Kharkiv und plötzlich bekommen sie Anruf von ihren Eltern, sie sollen nicht zurück. Mhm. Und da versuchen wir diese Menschen quasi in den Urlaub zu verlängern. Am Ende des Buches ist ein Jahr vergangen, wir sind wieder auf Kanaren, am gleichen Strand und treffen die gleichen Menschen, die jetzt in Karnevalskostümen als Flamingos verkleidet herumlaufen und sagen, nee, wir gehen nicht zurück. Wohin? Da ist doch alles zerbombt. Das Kind lernt Spanisch.
Sie sind dann aus dem Urlaub zurück nach Berlin geflogen und an Schreiben war, glaube ich, auch nicht erst zu denken. Sie haben sich sofort mit Ihrer Familie engagiert für die Flüchtlinge aus der Ukraine, mit Hilfsorganisationen zusammengearbeitet. Was konnten Sie da tun?
Na, wir haben versucht, also es gab eine große Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Also haben wir versucht, diesen Menschen zu helfen. Für die Kinder einen Kindergarten zu finden. Für die Künstler, viele Künstler, die ich kannte auch. Ich dachte, die Arbeit ist doch das beste Heilmittel. Sie müssen was tun. Also haben wir mehrere Projekte organisiert. Ich habe Ukraine-Disco gemacht statt Russen-Disco. Und dann kamen Geflüchtete aus Russland. Das waren auch, also nach der ersten Mobilisierungswelle waren es Hunderttausende. Aber davor waren das meine Kollegen, die ganzen liberalen Journalisten von geschlossenen Medienanstalten. Ich musste sie alle unbedingt nach Berlin holen. Ich dachte damals ganz naiv, diese Menschen sollen ihre Arbeit aufnehmen. Weil dieser Krieg, egal wie heldenhaft die Ukrainer kämpfen, wird niemals auf dem Schlachtfeld zu Ende gehen, sondern nur in den Köpfen von Millionen Russen. Sie müssen sehen, was mit ihrem Land geschieht. Und inzwischen sehen sie das alle, aber sie wissen trotzdem nicht, was sie tun können.
100 Sekunden bis zum Weltuntergang ist das erste Kapitel überschrieben und dann zählen sie quasi herunter. 15 Kapitel sind es geworden. Ein frühes, Herr Kaminer, handelt gleich von der sogenannten Russophobie, die sich ja so an vielen Stellen bemerkbar gemacht hätte. Da schreiben sie aber gleich entschieden und sagen, das ist eine Chimäre. Das hätte es gar nicht so gegeben, was man da verbreitet hat.
Fragen Sie mich, ob es tatsächlich Russophobie gibt. Also ich erfahre nur sehr viel Mitleid, wenn ich gerade im Osten der Bundesrepublik unterwegs bin. Mitleid und Unverständnis. Herr Kamin, was ist mit Russen los? Sind sie alle verrückt geworden? Das ist, ich glaube, dieses Verrücktsein, das können Menschen als Erklärung nehmen. Deswegen fragen Sie immer, ist Putin verrückt? Sind alle Russen verrückt? Nein, sind sie nicht, leider.
Ich meine, bleiben wir noch kurz dabei. In der Kultur wurde es ja schnell öffentlich. Also Konzerte von russischen Künstlerinnen und Künstlern wurden abgesagt, die sich nicht von Putin distanziert haben. Gerade letztes Wochenende Anna Netrebko in Prag. Dann ging es um die Literatur. Puschkin, Tolstoi, Dostojewski waren plötzlich beinharte Nationalisten. Und im Zweifelsfall war immer Dostojewski an allem schuld, schreiben Sie an einer Stelle. Man hat ja so das mulmige Gefühl, was bringt denn dieser Quatsch jetzt? Wie geht's da Ihnen?
Mir geht es auch so. Also ich habe russische Kultur in Schutz genommen. Andererseits verstehe ich auch diese, also Menschen, die wollen etwas machen, die wollen wieder diese Gerechtigkeit herstellen. Und wen können sie angreifen? Putin nicht. Er ist einfach zu weit und gut geschützt. Also nehmen Sie Dostojewski, denn der ist ja tot. Oder Tschaikowski noch besser. Allerdings Netrebko, da finde ich, das ist so ein Extrafall. Sie hat sich ja distanziert. Ich glaube, sie ist einfach blöd. Sie war immer Entschuldigung, aber das ist auch, nicht dafür lieben wir sie, ja, sondern für ihre Stimme und nicht für ihre politische Haltung. Dass sie irgendwie unüberlegt irgendwelche Sachen anzieht, wo dann irgendwie auf nach Berlin steht und dann sich wundert, dass sie gemobbt wird, zeugt von einer gewissen Naivität, würden wir sagen, von einer Kindlichkeit. Fürs Alter gar nicht passend.
Sie haben ja noch viel Verwandtschaft in Russland, Herr Kaminer, und stehen in Kontakt. Und Sie schreiben in Ihrem Buch so etliche Anekdoten, will man sie gar nicht nennen. Es sind so groteske Geschichten über das Leben momentan dort. So, dass es zum Beispiel, dass vor Haushaltsgeräten aus dem Ausland gewarnt wird, weil dort Spionagesoftware verbreitet wäre in der Waschmaschine. Oder arglos vom Fernseher könnte man auch nicht mehr sitzen, weil durch chinesische Überwachungssoftware der russische Geheimdienst mitguckt. Das hört sich so komplett absurd an, oder?
Ja, das ist für uns sehr schwierig nachzuvollziehen, was die Russen erzählt bekommen, Tag für Tag. Diese Woche war zum Beispiel wieder die Geschichte mit den Kriegsmücken aufgetaucht. Also das erzählt ja kein aus der Klapse entlaufene Patient, sondern der Chef des Sicherheitsdienstes. Das ist so absurd, dass die Amerikaner mit thailändischen Wissenschaftlern zusammen diese Kampfmücken ist Wahnsinn.
Man würde es nicht mal mehr in einem satirischen Film so machen. Ich meine, in den Schulen soll es jetzt täglich eine Stunde der Patrioten geben, wie in der Sowjetzeit. Das haben Sie noch selbst erlebt, ne? Was passiert denn da?
Na, wir hatten keine Stunde des Patrioten, wir hatten Politinformationen. Naja, das Schlimme daran ist, ich meine, so eine Stunde des Patrioten ist für sich genommen nicht schlimm. Sie wird ja nicht geprüft, also kann der Lehrer im Grunde genommen erzählen, was er will. Da kommt im Regelfall keiner vorbei und sagt, er muss noch patriotischer sein. Das Problem war in unserer sowjetischen Schule, dass wir als Kinder gesehen haben, dass die Erwachsenen lügen und sich nicht schämen dafür. dass sie etwas erzählen, woran sie selbst nie glauben. Und dann, und ich glaube, das ist eigentlich die schlimmste Erziehung, die man bekommen kann. Und deswegen hat diese sowjetische Schule solche Ungeheuer auf die Welt gebracht, wie der Prigozhin, der Koch oder der russische Präsident. Also diese Zwielichtigkeit, dass man das eine sagt und das andere meint und das dritte tut, das kommt von diesen ununterbrochenen Lügen in der Bildung.
Ich meine, solche Geschichten, die erzählen Sie durchaus im Wladimir Kamina-Stil, aber es ist jetzt nicht mehr so zum drüber schmunzeln, sondern eher so ein grimmiges, sarkastisches Lachen. Und man merkt das beim Lesen, Sie kommen dann so in Fahrt, bremsen sich dann aber oft und erinnern immer wieder an das tägliche Leid der Menschen, an den Tod von Zehntausenden Soldaten. Hat sich Ihre Rolle als Schriftsteller auch geändert in diesen 1,5 Jahren? Was würden Sie sagen?
Na, wir torken gefühlt von einer Tragödie in die nächste. Kaum war die Seuche vorbei, kam der Krieg. In einer solchen Situation muss man auch über die Tragödien lachen lernen, sonst landen wir alle in einer Sackgasse. Wenn wir nur weinen und nur pathetisch zum Himmel schauen, das bringt uns nicht weiter. Ich mag auch, ehrlich gesagt, diesen Pathos nicht. Ja, Krieg ist eine unglaublich blutige und schmutzige Angelegenheit. Und dass Menschen einander töten für nichts, ja, und so ohne Ziel. Ich glaube, dass dieses Territorium inzwischen so kaputt ist, das kann niemand haben wollen. Das ist eine absolute Verschwendung der menschlichen Ressourcen.
Aber gibt es denn für Sie irgendeine Perspektive, wie das alles aufhören könnte? Ich meine, militärisch ist es so ein Stellungs- und Abnutzungskrieg geworden, wie im Ersten Weltkrieg, ein paar Kilometer hin, ein paar Kilometer zurück, Tausende sterben. Und politisch, solange Putin und seine Vasallen an der Macht sind und ja auch in ihre eigene groteske Propaganda vom Angriff des Westens auf sie glauben, was soll sich hier ändern?
Na, wenn die europäische Politik aus dem Erstarren kommt und so aktiv sich einmischt, ich meine jetzt nicht die Waffenlieferungen, sondern einfach ein Gesprächsangebot an ansprechbare Teile der russischen Führung, die gibt es ja auch. Sie hätten ja zum Beispiel jetzt ein paar Generäle, ein paar Oligarchen, ein paar Staatsbeamte nehmen können, die sich nicht beschmutzt haben mit diesem Krieg und sagen, oh, diese Menschen nehmen wir aus den Sanktionen raus. Einfach um zu schauen, wie dann der Kreml darauf reagiert. Plötzlich würde man dann zwei Parteien haben. Aber dieses Erstarren, gerade also für die deutsche Politik, ist das natürlich so ein Merkmal, ein besonderes. Man sieht, wie zart dieses Konstrukt ist hier, die Ampel, dass sie von allen Evolutionstechniken sich eben dafür entschieden haben, sich nicht zu bewegen. Wie eine Eidechse in der Sonne. So.
15 Sekunden bis zum Weltuntergang. Zählen Sie herunter in Ihrem Buch. Fehlen noch rein rechnerisch 85. Tickt weiter die Uhr an Ihrem Schreibtisch? Geht es weiter mit den Sekunden bis zum Weltuntergang?
Aus mich haben diese ganzen Tragödien und Dramen einen Optimisten gemacht. Ich glaube, dass dieser Krieg sehr schnell jetzt aufhören wird. Und noch nie war diese Führung im Kreml so unsicher wie heute. Die ganzen, wie viele Jahre ist er da? 24 Jahren konnte sich dieser kleine Mann, dieser Garagenrentner, sich so ausfalten mit seiner abstrusen Weltsicht. Ja? Jetzt plötzlich gibt es mehr Fragen als Antworten und viele Menschen, die wirklich dieses Land leben und machen und schmeißen, dieses ganze Russland, haben mit ihm ein Problem.
Frühstück am Rande der Apokalypse. Das neue Buch von Wladimir Kamina bei Goldmann erschienen. Seit gestern ist es im Handel mit 224 Seiten für 22 Euro. Herr Kamina, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Michel Bergmann liebt seine Mutter über alles und findet sie gleichzeitig unerträglich. In Marmeleben erzählt er ihre Geschichte. Heute Abend liest der Autor aus dem Buch in Düsseldorf. Seine Mame, die Mutter Charlotte, 1916 geboren, ist Jüdin.
Für wen habe ich das alles durchgestanden?
In schwachen Momenten macht sie ihrem Sohn die eigenen Erfahrungen zum Vorwurf.
So, in die Disco willst du? Wir hatten auch Disco. Im Lager.
Marmeleben gewährt Einblick in das Schicksal einer Überlebenden und nimmt zugleich die Perspektive der nachfolgenden Generation ein. Marmeleben. Michel Bergmann liest heute Abend um 19.30 Uhr im Heinrich-Heine-Haus in Düsseldorf. Jedes Jahr am letzten Augustwochenende feiert Erlangen den Auftakt zum Deutschen Bücherherbst. Am Freitag stellt die ungarisch-deutsche Schriftstellerin Theresia Mora ihr neues Buch Muna oder die Hälfte des Lebens vor. Die Ich-Erzählerin Muna ist gefangen in einer ungesunden Beziehung. Trotz Abweisung, Kälte und Verletzungen hält sie an Magnus fest. Wiederholt die intelligente, humorvolle und attraktive Frau die schmerzhafte Beziehung zu ihren Eltern? Muna oder die Hälfte des Lebens. Ein Abend zu Ehren von Theresia Mora. Morgen um 20.30 Uhr Markgrafentheater Erlangen. Weitere Veranstaltungen des Erlanger Poetenfests gibt es bis Sonntag.
Erich Kästner hat nach 1945 versichert, am Berliner Opernplatz der Verbrennung seiner Bücher zugesehen zu haben.
Erich Kästner, aber auch Gottfried Benn, Jochen Klepper, Hans Fallada oder auch Ina Seidel. Sie blieben, als die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland übernahmen. Dominik Graf stellt in seiner Dokumentation »Jeder schreibt für sich allein« die große Frage. Wie konnte man in dem Regime als Literat überleben? Was war der Preis? Die Spurensuche führt den Regisseur auch zu heutigen Autorinnen und Autoren. Gabriele von Arnim.
Also als sie gesagt haben, ich wollte den Nationalsozialismus vermenschlichen, da bin ich zusammengezuckt. Ja. Und habe dann aber gedacht, er hat ja vollkommen recht, weil wir reden ja gerade darüber, dass es eben Menschen waren.
Wenn man überhaupt von wirklichen inneren Emigranten sprechen will, die haben es nie für sich verwendet. Es sind immer nur die anderen, die es nötig hatten,
sagt der Lyriker und Literaturkritiker Albert von Schirnding.
Innen ist man also nicht Nazi, nach außen hin aber schon.
Jeder schreibt für sich allein. Die Dokumentation von Dominik Graf, inspiriert von Anatole Reniers gleichnamigem Buch, läuft jetzt im Kino.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir lernen jetzt, wie man schlecht schreibt. Jawohl, genau so heißt nämlich das neue Buch von Stefan aus dem Siepen, ein Autor, der als Jurist Diplomat wurde, dann erfolgreiche Bücher geschrieben hat. Ein Roman wurde sogar zu einer TV-Serie auf Arte. In der Zeitschrift Cicero hat Stefan aus dem Siepen eine monatliche Kolumne. Jetzt also dieses Buch, das Wolfgang Schneider für uns gelesen hat. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo.
Die Kunst des stilistischen Missgriffs heißt das Buch im Untertitel. Was macht denn Stefan aus dem Siepen hier, Wolfgang Schneider, eine umgekehrte Stilfibel? Also nicht, wie man es gut macht, sondern schlecht?
Ja, also Stilratgeber haben ja heute doch sowas aus der Zeit Gefallenes, zumindest wenn es um Sprache geht, sowas Loriothaftes mit Haltung scheitern an der Formlosigkeit des modernen Lebens. Deshalb macht es Siepen tatsächlich umgekehrt und betreibt negative Pädagogik. Schlecht schreiben kann nun allerdings jeder. Was Besonderes wird der sprachliche Missgriff, wenn er sich eben Schreibenden mit großer Stilkompetenz verdankt, kurz wenn die Meister daneben hauen. Siepen bietet ein ganzes Treibhaus solcher edlen Blüten, gut sortiert und kommentiert in 19 Kategorien.
Oh, den Großen geht's also ans Leder. Wen greift er denn hier heraus und mit welchen Missgriffen?
Also Kleist zum Beispiel, der Michael Kohlhaas doch tatsächlich einen Regen beschreibt, der vom Himmel fällt. Woher sonst? Uwe Johnson, der so eine unselige Neigung zu nachschleppenden Relativsätzen hat. Rilke, der in einem Gedicht an einer Sexschilderung schwer verunglückt. Heinrich Böll, der ständig Füllwörter und Worthülsen wie ziemlich, richtig oder sozusagen gebraucht. Aber Siepen sieht eben auch, dass diese Füllwörter seiner Prosa ebenso den Rhythmus und den Anschein gesprochener Sprache geben. Ähnlich, wenn er auf einen grammatischen Patzer in einem der berühmtesten Gedichte von Goethe hinweist. Was soll all der Schmerz und Lust, süßer Friede, komm, ach komm, in meine Brust. Der Lust, also das ist schief, aber was soll all der Schmerz und all die Lust, das würde eben als lyrischer Stoßseufzer einfach zu umständlich klingen. Eines der wichtigen Musterbeispiele für nachlässigen Stil ist dann eben Dostojewski, weil der seine Werke bekanntlich unter Geldnot
und Zeitdruck schrieb, ne?
So Zeitdruck schrieb als Fortsetzungsromane. Aber auch hier stiftet der Schaden zugleich Nutzen, weil eben gerade diese Gehetztheit, die verleihen seinen Roman eben auch enormes Tempo und Dynamik. Also Sieben sammelt nicht einfach nur schadenfroh scheinbar verunglückte Sätze, er sieht eben auch die Kontexte und Nebenwirkungen.
Meine vielgerühmte stilistische Tugend ist ja seit der Antike die Klarheit und Schlichtheit. Empfiehlt denn eher Stefan aus dem Siebten, dass man sich also sozusagen diese Unschönheiten gleich mal abgewöhnen soll oder sich gar nicht erst angewöhnen?
Ja, also zumindest gibt er zu bedenken, dass wer sich klar und verständlich ausdrückt, eben seine Gedanken der Kontrolle aussetzt und vielleicht banal gefunden wird. Das Dunkle, das wird für tiefgründig gehalten, das Gegenteil lässt sich ja nicht beweisen. Und man kennt das ja, je länger man mit dem Verständnis eines schwierigen Textes gerungen hat, desto mehr ist man auch geneigt, das als lohnend dann zu empfinden. Also das ist so der Hegel- oder Lacan-Effekt. Und deshalb bemühen sich clevere Autoren um eine gewisse Verrätselung. Ernst Jünger hat von geschliffener Dunkelheit gesprochen.
Aber wie definiert der Autor eigentlich, was schlechter Stil ist? Ich meine, ist das immer so leicht zu unterscheiden, was denn gut ist und was ein Missgriff ist?
Also für mich besteht die Lehre dieses Buches darin, dass es zwar die Tendenzen guten Stils gibt, also allen voran Klarheit und Unverkünsteltheit, aber letztlich kommt es eben doch immer auf den Zusammenhang an. Wortwiederholungen können natürlich ein Fehler sein, aber eben auch ein suggestives stilistisches Mittel. Stifter, Thomas Bernhard. Adjektive sind oft überflüssig, aber ein Thomas Mann erzählt eben damit doch feinste Nuancen. Nichts weckt weniger Vertrauen als ständige Superlative, aber gerade das können sich Autoren dann auch wieder zunutze machen. Da zitiert Siepen eine herrliche Passage aus einer Kritik von Lessing, in der eine Schauspielerin mit Superlativen dermaßen überhäuft, dass eben dann die einzige kritische Bemerkung mittendrin umso mehr raussticht und im Gedächtnis bleibt.
Können Sie denn, Herr Schneider, dem Siepen da in allen Kritikpunkten folgen oder haben Sie auch hier und da mal was zu meckern und sagen,
nee, stimmt. Ja, hier und da. Also es überzeugt mich zum Beispiel nicht, wenn er ausführliche Gesichtsbeschreibungen kritisiert, weil die sich in der Vorstellung der Leser eben nicht zu einer exakten Vorstellung von einer Visage synthetisieren. Aber darum geht's ja auch gar nicht, sondern es geht darum, um durch physiognomische Darstellung einen Charakter via Gesicht zu skizzieren. Anders als im wirklichen Leben hat in der Literatur ja jeder Gesichtszug eine Bedeutung. Ähnliches Problem, wenn er eine Geruchsbeschreibung von Martin Walser kritisiert, die schon Marcel Reich-Ranicki total geschmacklos gefunden hat. Zitat, es riecht wie in einer Sakristei, in der man Unterwäsche in Schweineschmalz gebraten hat.
Ach du liebe Zeit.
Also Sieben findet das missglückt, weil es eben gar keinen vorstellbaren Geruch vermittle.
Allerdings,
aber,
ja.
Aber auch hier geht es ja gar nicht um eine auf einen realistischen Eindruck zielende Beschreibung, sondern es geht um einen rhetorischen Effekt, um so eine Kabarett. Pointe, die man eben lustig finden kann oder nicht.
So, jetzt muss aber natürlich noch eine Frage kommen. Wie schreibt denn Herr von aus dem Siepen selbst? Ist es denn gut?
Ja, also man darf ihm attestieren, er schreibt klar und mit Witz. Also das ist ein gut gelauntes, unterhaltsames Bildungserlebnis, dieses Buch. Und besonders gut und triftig ist eben seine Arbeit mit den Beispielen. Die sind wunderbar ausgewählt. Also der Blick wird beim Lesen effizient geschult und auch als Literaturkritiker kann man noch ein bisschen was lernen.
Wie man schlecht schreibt. Die Kunst des stilistischen Missgriffs. Das neue Buch von Stefan aus dem Siepen, jetzt bei Zu Klampen veröffentlicht. 280 Seiten, kosten 24 Euro. Wolfgang Schneider hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank. Alle Angaben, auch seine Besprechung. Lesen und hören Sie, wenn Sie mögen, hier. Sie gehört zu den ältesten und traditionsreichsten deutschen Literaturzeitschriften. Vor 70 Jahren, 1953, wurden die Akzente gegründet und sämtliche Größen der deutschen Literatur waren seither und sind immer noch vertreten. Und jetzt im Jubiläumsjahr hat die Schriftstellerin Daniela Dröscher das aktuelle Heft herausgegeben. In dieser Woche ist es erschienen mit Texten zum Thema Schweigen. Willkommen in der Lesart, Frau Dröscher.
Hallo, guten Morgen.
Gleich mal ein Gedicht, nur 4 Verse. Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Von Mascha Kalicko stammt es, im Akzenteheft ist es als handschriftliches Faksimile abgedruckt. Frau Dröscher, warum Sie das gefunden, ist ja herrlich.
Das habe gar nicht ich selbst gefunden, das war Ruth Maria Thomas, eine der Autorinnen, die ich eingeladen habe. Ich habe ja alle Menschen, die an dem Heft beteiligt sind, gebeten, sich auf die Suche zu machen, historische Texte zu sichten, die rechtefrei sind womöglich. Und wenn möglich. Und genau, Ruth hat dieses Gedicht mitgebracht.
Wie sind Sie denn selbst auf dieses Thema gekommen, Frau Drescher? Das Schweigen, was hat Sie denn daran gereizt? Sie schreiben, es hätte Sie als Kind schon schwer beschäftigt.
Naja, das Schweigen. Das Schweigen ist die Rückseite unseres Sprechens, so könnte man sagen. Und sie ist das Schweigen ist die Bedingung des Schreibens. Ne? Das Schreiben ist ein sehr stiller Vorgang. Und oftmals schreiben Menschen, die irgendwie ein gewisses Problem mit der gesprochenen Sprache haben. Die schaffen sich einen Raum, das stille Blatt. Niemand sonst ist da, niemand unterbricht, niemand nimmt Einfluss. Und auf diesem Weißraum kann etwas gesagt werden, was außerhalb dieses Raums womöglich nicht gesagt werden kann.
Ich meine, das Schweigen ist ja auch ungeheuer sprichwörtlich und metaphorisch geworden in unserer Sprache. Der Mantel des Schweigens, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, das Schweigen im Walde, sich in Schweigen hüllen. Sie nehmen das auf in Ihrem Vorwort, Frau Drescher. Das ist schon bemerkenswert, wie viel man plötzlich findet, ne? Wie das Schweigen eigentlich doch so sich sprachlich so zementiert hat.
Ja, das Schweigen ist überall. Es ist in unseren Sprichwörtern. Es ist aber auch, wenn wir thematisch schauen, es ist in der Familie. Also wie viel wird geschwiegen innerhalb von Familien? Was darf nicht gesagt werden? Das politische Schweigen kann total laut sein. Und und das Schweigen kann aber auch sehr, sehr schön sein. Ne? Das Schweigen ist hochambivalent. Ich schreibe ja im Vorwort, es ist niemals neutral. Es wird immer gedeutet. Wir können... Also wir ertragen es eigentlich schwer, dass jemand nichts sagt. Wir sind sofort dabei, das zu interpretieren. So, wenn wir uns nicht zum Schweigen verabredet haben. Das kann man auch machen.
Ich muss gerade an Dr. Murkes gesammeltes Schweigen denken, den großen Böll-Text. Kommen wir mal zur Literatur. Über 30 Texte sind nun zum Schweigen zusammengekommen. Wie sind Sie hervorgegangen? Wie haben Sie die alle eingesammelt?
Ich habe erstmal geschaut, ich spreche über das Schweigen und habe einen Frosch im Hals.
Nehmen Sie einen Schluck Wasser.
Genau, das mache
so viel Zeit zu sein. Ich meine, im Radio ist Schweigen halt immer schlecht. Wenn man ganz still ist, dann denken die Leute, das Radio ist kaputt.
Richtig, richtig. Also jetzt ist die Stimme wieder da. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir das Werk von AutorInnen vergegenwärtigt, die ich mag, die ich schätze, die ich teilweise auch kenne und habe sozusagen mit diesem Fokus geschaut und dachte, wo höre und sehe ich denn da Momente des Schweigens, wo ist das Thema und bin dann losgezogen und hab in die Runde gefragt, hättet ihr Lust, hättet ihr Zeit, eben nicht nur selbst etwas zu schreiben, neu zu schreiben, sondern vielleicht auch einen älteren Text mitzubringen, das finde ich auch immer schön, ne? Von so die Idee der Nachhaltigkeit, etwas, was vor 20 Jahren schon geschrieben wurde und jetzt vielleicht wieder auftauchen darf, ist auch schön. Und habt ihr eben Lust, euch auf die Suche zu begeben und einen historischen Text mitzubringen. Und das ist ja gelungen. Also Kafka zum Beispiel ist gleich doppelt vertreten. Hätte ich drauf wetten können.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Mischung aus zeitgenössischen, zum Teil sehr jungen Stimmen und ehrwürdigen Klassikern. Bleiben wir nochmal bei den jungen Stimmen. Wer ist denn so dabei?
Wer ist dabei? Ich kann das ja mal in der Reihenfolge vorlesen. Sheida Basiar, Olaide Frank, Paula Fürstenberg, Maritza Bodocic, Simone Goldschmidt-Lechner, Svenja Leiber, Kim de Lorison und so geht es weiter.
Mhm. Und wie haben die Autoren und Autorinnen da reagiert? Also manche haben ja wirklich also so einen historischen Text mitgebracht und sich dann davon abgestoßen. Andere haben aber auch wirklich genuin eigene Texte verfasst oder welche gehabt sogar schon.
Mhm. Ja, teilweise waren diese historischen Texte sozusagen das Sprungbrett, der Ausgangspunkt. Also Heike Geißler zum Beispiel ist losgegangen von dem berühmten Bindestrich in Kleists Marquise von O. Svenja Leiber hat sich an Kafkas Text Das Schweigen der Sirenen sehr stark abgearbeitet in einem kurzen Text. Bei anderen ist es die umgekehrte Richtung. Angela Steidele hat einen sehr, sehr schönen Text geschrieben. Beredt heißt er und hat dann nachträglich einen Auszug aus Virginia Woolf's Orlando hintangestellt. So, und teilweise sind die Zitate oder die historischen Texte sind sie mit in den Text verflochten. Das ist auch sehr schön. Bei Dennis Utlo ist das zum Beispiel der Fall. Und ja, das ist sozusagen sehr vielfältig im Vorgehen und auch in der Formsprache, ne?
Was würden Sie denn sagen, durch die Beschäftigung jetzt auch mit diesen Texten oder auch mit dem Thema, was haben Sie für sich selbst als Schriftstellerin gelernt? Haben Sie ein neues Verhältnis zum Schweigen gefunden?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich hatte vorher schon eine Ahnung davon, dass das Schweigen niemals neutral und auch niemals unschuldig sein kann. Ich glaube, mir war aber nicht klar, wo es sich überall verbirgt in der Literatur und dass es eine ganz zentrale Dimension des Schreibens ist und dass, wenn wir den Blick darauf richten, das Schweigen eigentlich in der gesamten Weltliteratur finden. Und das ist so eine versteckte, zarte, sehr bescheidene Kategorie, aber sie ist da. Und ich fand das sehr, sehr aufschlussreich auch zu sehen, dass das durch die Geschichte hindurch als Spur wandert und so leise hinterrücks eigentlich immer da ist.
Und man könnte auch, glaube ich, eine schöne Brücke schlagen zu Ihrem großen Roman. Vor einem Jahr haben wir festgestellt, vor genau einem Jahr eigentlich, waren Sie hier bei uns und wir haben das erste Gespräch über Lügen über meine Mutter geführt. Ja. Und es ist ein sensationeller Erfolg geworden für Sie, Frau Drescher. Sie waren jetzt das ganze Jahr unterwegs. Ich meine, so viel Nichtschweigen war wahrscheinlich selten in Ihrem Leben. So viel haben Sie gesprochen. Aber wenn man auf diesen Roman blickt, ne, auch da ist das die Familie, ne, die Familie mit der Mutter und dem Vater, ist das Schweigen natürlich eigentlich ja das permanente Thema, ne?
Oh ja, absolut. Also das hat, in dem Roman spielt es eine große Rolle, wer muss ein Geheimnis bewahren, was darf nicht gesagt werden, was darf auf gar keinen Fall nach außen dringen. Das Schweigen ist auch ein Mittel der Bestrafung oder auch der Hilflosigkeit, ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Genau, es hat auch in meinem Buch sehr, sehr viele Facetten. Das ist mir tatsächlich erst durch die Arbeit aufgefallen, wie wesentlich diese Dimension auch ist. Und weil Sie gerade sagten, Lesereise und so wenig habe ich noch nie geschwiegen. Ich wollte tatsächlich erstmal Pause machen und dann ruft aber Jon Lendle vom Hansa Verlag an und lehrt mich eben ein, diese Zeitschrift zu gestalten. Und wir sind dann zusammen auf dieses Thema gekommen, weil ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich will eigentlich nur schweigen gerade.
Es war dann perfekt. Schließen wir wieder lyrisch, Frau Dröscher. Heute tatest du mir weh, rings um uns war Schweigen nur und Schnee, Himmel war nicht wie Azur. Das ist ein Ausschnitt aus einem Gedicht, wer hat das geschrieben?
Selma Meerbaum-Eisinger heißt die Lyrikerin, oder Selma Meerbaum, sagt man auch manchmal. Und mitgebracht hat es eine Dramatikerin, Maria Milisavljevic.
Ja. Die rumänische jüdische Lyrikerin, mit 18 Jahren gestorben im Arbeitslager der Nazis, und ihr Gedicht stammt aus dem Jahr 1939. Und es findet sich im neuen Heft der Akzente, wie immer erschienen im Hansa Verlag, herausgegeben zum Thema Schweigen von Daniela Dröscher. Vielen Dank für diese Arbeit und Ihren Besuch heute hier bei uns.
Vielen Dank für das Gespräch.